Okay, das Thema ist ja, wir sind immer noch bei dem Thema David. Und das Thema heute ist David, der Friedensstifter. Und wir alle wissen ja, dass wir im Alltag mit Ungerechtigkeit leben müssen. Das passiert in der Schule, das passiert in der Familie, das kann im Beruf passieren. Aber Jesus lehrt uns da so einen besonderen Weg, wie wir mit Ungerechtigkeiten umgehen können. Wir lesen nämlich in der Bibel folgende Aussagen von Jesus. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Oder? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Könnt ihr Matthäus 5, 39 und 44 nachlesen. Aber zurück zu unserer Predigtserie zum David. David hat ja auch als junger Mann und später auch als König viele Ungerechtigkeiten in seinem Leben erfahren müssen. Denkt an die Verfolgung vom Saul. Denkt, dass sein eigener Sohn ihm nachgestellt hat. Das waren ja schon Ungerechtigkeiten, die nicht so einfach waren. Und am Anfang wo er denn beim Saul, beim König war, der war ja König von Israel. Und Gott hat ja Saul gesagt, weil er nicht gehorsam war, wird er ihm den Königstitel wegnehmen und einen Mann nach dem Herzen Gottes suchen. Und dann wird Saul plötzlich klar, der Mann ist David. Und dann hat er ihn gehasst und hat ihm auch nach dem Leben getrachtet. Jahrelang hat er ja Jagd auf diesen David gemacht und deshalb musste sich der David verstecken. Und dann kommt die Begebenheit, wo er sich in einer Höhle versteckt hat. Und Saul läuft dann, ohne es zu wissen, das ist so die Vorgeschichte von dieser Passage, in die Höhle. Und jetzt möchte ich lesen aus 1. Samuel 24, das werdet ihr nicht auf dem Screen haben, wenn ihr eure Bibel dabei habt, in händischer Form oder in noch richtig so als Buch, dann dürft ihr dort gerade aufschlagen. 1. Samuel 24, die Verse 3 bis 23. Das ist ein längerer Abschnitt, aber ich möchte ihn einfach lesen, damit wir wissen, um was es da geht in der Geschichte. Saul wählte 3000, also muss man vorstellen, hatte einen Mann den David gesucht, der war unterwegs mit seinen Leuten und 3000 Mann haben diesen David gesucht. Das ist so mal, dass wir das wissen. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäumten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich David sich nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat an zum Ausgang und rief, mein Herr und König. Saul drehte sich um, David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wollte dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, doch ich habe dich verschont. Niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, einen Zipfel deines Mantels, den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen? Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. ja wie ein winziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass es nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaussteigen. Also mal so weit die Passage aus der Bibel. Und der Text ist ja schon über 3000 Jahre alt. Und wir leben ja heute eigentlich in einer ganz anderen Gesellschaft, kann man denken. Wir haben Gesetze, auch unsere Regierung muss sich an Gesetze halten. Wir können Menschen bestrafen, die Unrecht getan haben. Wir können Menschen für erlittenen Schaden entschädigen. Dann ist doch die Frage, warum hat die Geschichte von David mit uns was zu tun? Warum ist sie immer noch aktuell? Denn es ist doch eine Realität, dass es auch in unserem Umfeld ungerecht zugehen kann und zugeht. Menschen erleben, dass die Justiz nicht immer gut funktioniert, dass manchmal Gesetze auch nicht genügend exakt sind oder dass Verbrecher mangels von Beweisen nicht bestraft werden können, was für die Betroffenen dann sehr schwierig ist. Oder die Menschen, die Gesetzeslücken ausnutzen. Oder die Situation, dass ein Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss jemand verletzt oder tötet, was ja denn für die Angehörigen oder für den Betroffenen ja nicht einfach ist. Auch wenn der eine gerechte Strafe bekommt, kann das doch niemals über einen Verlust trösten. Traumas bleiben zurück. Wie Würde, Sicherheit, Gesundheit, Unbeschwertheit gehen plötzlich verloren und kein Gesetz kann das ja wieder gut machen oder vollständig richten. Die Frage ist doch, wie reagieren wir als Christen, wenn uns Unrecht geschieht? Es gibt so zwei grundsätzliche Reaktionen auf erlebte Ungerechtigkeit. So zwei typische Reaktionen, wenn es ungerecht zugeht, wenn wir auf die Grenzen menschlicher Gerechtigkeit stoßen. Der erste Punkt ist, wir nehmen das Recht selber in die Hand. Kennen wir auch alle, oder? Wenn uns was Böses tut, weh, wenn ich den erwische. Dem werde ich es heimzahlen. Das ist so die aktive Reaktion. Ich werde für mein Recht kämpfen. Das war ja auch die Versuchung für den David. In Vers 5 haben wir gelesen, das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihrem Anführern zu. Der hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Haben wir in der Geschichte gelesen, David hat anders reagiert. Das ist so die Kultur der Rache. Ich schlag zurück. Dabei wissen wir eigentlich, dass Rache immer einen Kreislauf mit sich bringt und schafft langfristig nie Trost und auch Zufriedenheit. Denn auf Gewalt folgt Gewalt. Und das Leid wird dann immer größer. Die andere Reaktion wäre Passivität. Wir resignieren. Gerade wenn wir merken, Rache bringt ja auch nichts, das lässt mich ja auch leer und bitter zurück. David kennt solche Gefühle und vielleicht kennen wir die auch. Wir lesen in dem Psalmen, wohin ich auch sehe, nirgendwo will man etwas von mir wissen. Ich finde keine Hilfe mehr und keiner kümmert sich um mich. Stich auch schon alleine, klasse gefühlt, keiner kümmert sich um mich, alle haben mich alleine gelassen. Es hat alles keinen Wert, es ist so ungerecht. Wir kennen solche Gedanken, wo wir denken, die Welt ist ungerecht. Schau auf dich, Thomas, kümmere dich nicht um andere, es lohnt sich ja doch nicht. Niemand kann dir helfen. Und dann ist ja die Kraft weg, sich auch für andere einzusetzen. Und wenn das so andauert, dann wird man zynisch und lacht über andere, die noch Träume haben. Und auch wir Christen, wenn wir ganz ehrlich sind, kennen ja auch solche Rückzugsmöglichkeiten. Wir vertrösten uns dann ganz geistig auf den Himmel. Im Himmel geht es dann mal gerecht zu. Ich bin aber trotzdem passiv. Aber das wäre nicht gut. Denn wir möchten doch, und das sagen wir, das ist eine Vision unserer Gemeinde, wir möchten dort, wo wir leben, einen Unterschied machen. Und das können wir, wenn wir anders mit Ungerechtigkeit umgehen. Nicht, dass wir es anderen heimzahlen oder passiv werden. Wir möchten ja die Werte im Reich Gottes leben. Das ist am Sonntagmorgen auch relativ einfach im Gottesdienst. Das sind alles nette Geschwister, die freundlich zu uns sind, die uns mögen, die nett sind, aber im Alltag sieht es ja anders aus. Darum stellt sich die Frage, gibt es eine andere Option, wie ich mit Ungerechtigkeit umgehen kann? Die Bibel zeigt uns klar einen anderen Weg. David sagt zum Beispiel in Vers 13, der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich werde dir kein Haar krümmen. Also hier sehen wir so diese edle Gesinnung von diesem David. David vertraute Gott, dass er ihm Recht verschaffen wird. Er hat gesagt, ich räche mich nicht, sondern er hat gewusst, die Rache ist Gottes Sache. Er war so vertrauensvoll mit Gott unterwegs, dass er wusste, Gott wird mir zu meinem Recht helfen. David hatte dieses Vertrauen. Er konnte auf sein junges Leben zurückschauen und wie oft hat er denn schon Hilfe und Schutz erfahren von Gottes Seite. Wir wissen, David war der Jüngste in seiner Familie und war nur gut genug in seiner Familie, sich um die Schafe zu kümmern. Seine anderen Brüder hatten alle Karriere gemacht. Und dann sehen wir, und das finde ich das Großartige an Gott, Gott nimmt diesen Schafhirten und sagt, du wirst mal König von Israel. Also das heißt doch im Umkehrschluss, auch wenn ich vor der Welt nichts zähle, Gott hat einen Plan mit meinem Leben und kann Großes mit mir vor und er hat was, damit ich in seinem Reich dienen kann. Und David kam denn ja alleine, weil er so ein guter Musiker war, kam er an den Hof von Saul. Und das war ja kein einfacher Typ. Der war ja so seinen ungerechten und unberechenbaren Anfällen ausgeliefert, könnt ihr nachlesen im 1. Samuel. Aber Gott hat es gesehen und schenkte ihm immer wieder Menschen an die Seite, die ihm geholfen haben, die ihn unterstützt haben. Und das hat im David so ein Vertrauen in Gott hineingesetzt, dass er wüsste, Gott wird für mich kämpfen. Und auch wir können doch zurückblicken, auch in unserer Vergangenheit, dass wir Erlebnisse mit Gott gemacht haben, die unser Vertrauen zu ihm gewachsen ist. Und ich möchte uns heute Morgen einfach in Erinnerung rufen, Gott setzt sich für unser Recht ein. Das musst du gar nicht selber tun. Und weil David es wusste, konnte er Böses mit Gutem vergelten. Und deshalb musste selbst der Saul bekennen in Vers 18, du bist ein besserer Mensch als ich, du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Später wissen wir, dass er trotzdem weitergemacht hat. Also David hatte das Versprechen von Gottes Seite, dass er König werden würde. Und er hat sich entschieden, nicht durch Mord oder Betrug zu seinem Zurecht zu kommen. Er war immer noch loyal zu seinem König. Er hat immer noch gesagt, hey, der Saul ist der Gesalbte des Herrn. Er ist von Gott eingesetzt. Ich werde es nicht selber in die Hand nehmen. Und wir sind ja oft auch menschlich oft dabei, vielleicht auch in der Gemeinde, dass wenn Dinge nicht so laufen, wie wir denken, dass sie laufen sollten, dass wir selber anfangen, an den Schrauben zu drehen. Ist euch noch nie passiert, ich weiß. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht so ein geduldiger Mensch und manchmal gehen wir Dinge einfach zu langsam. Und dann ist man versucht, da ein bisschen am Rädchen zu drehen, dass es schneller geht und stellt fest, dass es nicht funktioniert. Also, weil David war immer noch der Schwiegersohn von Saul. Und er mahnt und ermutigt Saul sogar, dass er mit seinem Unrecht aufhören soll. Weil er nicht wollte, dass Gottes Gericht über ihn, dass über Saul kommt. Er hat ihm gesagt, wenn du so weitermachst, zerstörst du die Beziehung zu Gott. Lass uns doch Frieden schaffen. Denn der Weg, den du gewählt hast von Rache, ist einfach nicht gut für dich. Und was wir auch sehen und lernen können, wie großartig auch der Charakter von David war und dass er Gott tief vertraut war. Wenn ihr im Buch der Könige weiterlesen werdet, werdet ihr feststellen, immer wenn es einen neuen König gibt, hat dieser neue König immer die Familie von der anderen Königsfamilie umgebracht, ausgerottet, da ist niemand übrig geblieben. Aber David hat Saul geschworen, er wird niemand von seiner Familie umbringen. Zeit gesagt, ja gut, wenn ich mal an der Macht bin, dann zahle ich es der Familie von Saul heim. Das, so war nicht seine Gesinnung. Er hat sie leben lassen. Und hier sehen wir so diesen Charakter von diesem David, wo wir lernen können. Also David konnte Böses mit Gutem vergelten. In Römer 12, Vers 17 bis 19 lesen wir die Stelle auch dazu im Neuen Testament. Da steht nämlich, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen, also hier steht nicht nur über die Netten, sondern über allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Und das sagt Gott einfach. Ich bin derjenige, der richten wird. Ich bin derjenige, der Rache üben wird. Das ist vielleicht mag das den einen oder anderen herausfordern, weil wir im Westen ja manchmal so ein einseitiges Bild von Gott haben, dass Gott immer vergibt und alles wieder ins Gute bringen wird, auch in der Ewigkeit für alle. Ja, Gott ist gnädig, keine Frage. Wenn wir unsere Sünde bekennen, schreibt die Bibel, dass er uns gerne vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Aber das wäre ein einseitiges Bild. Die Bibel sagt auch, dass unser Gott gerecht ist. Und er wird das Unrecht der Armen, der Schwachen, der Misshandelten, der Ausgebeuteten richten am Ende der Zeit. Und weil dem so ist, musste ja Jesus ans Kreuz und musste Jesus sterben, weil Gott gerecht ist. Jesus ging ja nicht ans Kreuz, weil er ungerecht war, weil er was Unrechtes getan hat, sondern Jesus ging ans Kreuz, um die Rache von Gott zu ertragen. Über dem Unrecht, das wir begangen haben, das ich begangen habe, das du begangen hast. Also Jesus nimmt jetzt die gerechte Strafe Gottes, die Bibel nennt es den Zorn Gottes, für Betrug, für Gewalt, Neid, Hass, Mobbing, Missbrauch und vieles mehr auf sich. Wir wissen, wir sind alle schuldig geworden vor Gott. Wir haben alle Unrecht getan und verdienen eigentlich Gottes Gericht und Rache. Aber es gibt einen Ausweg und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus. Und ich möchte euch so ein bisschen ein Bild malen, dass wir wieder froh sind, dass wir erlöste Menschen sind, dass Jesus ans Kreuz ist, welch Vorrecht es ist, erlöst zu sein. Und Gottes anzuvertrauen, dass er für unser Recht Sorge wird. Dass wir Jesus vertrauen, der ja unsere Strafe getragen und auch bezahlt hat. Und Gott verlängert ja nicht am Kreuz die Folge von Gewalt, sondern gibt uns die Möglichkeit, die Folge des Unrechts zu brechen und den Kreis von Gewalt aufzulösen. Warum? Weil Jesus die Strafe getragen hat. Und Gott lässt keinen in seine neue Welt, der irgendwo, irgendwie, irgendwann Unrecht getan hat. Und Jesus sagt dir auch heute Morgen, ich bin für dich gestorben, um Frieden zu schließen mit Gott und dir. Ist das großartig, dass du und ich Frieden mit Gott haben? Das sollte, ja. Wenn wir jetzt einen afrikanischen Gottesdienst hätten, würde es wahrscheinlich Halleluja viel größer ausbrechen. Danke für so viel Enthusiasmus, aber es ist super, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir in Beziehung mit Gott leben können, weil wir an Jesus glauben. Und am Kreuz sehen wir auch das Bild vom Löwen und dem Lamm. Ist ja so ganz konträr, oder? Jesus wird als Löwe von Juda beschrieben und als das Lamm Gottes. Und am Kreuz sehen wir beides, den Löwen und das Lamm. Nämlich den Gott, der Gerechtigkeit, der richtet und Gerechtigkeit schafft. Und den Gott, der sein Leben selbst gibt. Nämlich einmal als Lamm, um uns Leben zu geben und auch den Frieden zu fördern. Was bedeutet das jetzt für uns? Also lass dich von Gott trösten, wenn es ungerecht bei dir im Leben zugeht. Wenn du Unrecht erlebst. David schreibt im Psalm 57 folgendes. Er hat diese Not immer mit Gott verarbeitet. Meine Feinde hat mir eine Falle gestellt, schreibt er. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben, doch jetzt sind sie selbst hineingefallen. Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Also der war ein Mann, der sein Leid Gott gesagt hat, aber der vertraut hat, dass Gott in seine Ungerechtigkeit für ihn einsteht. Das heißt, wir dürfen wie David unsere Not zu Gott bringen. Wir dürfen uns wie ein David von Gott trösten lassen. Also wenn du heute Morgen Trost brauchst, dann gibt es natürlich auch deine Geschwister, aber Gott möchte dich trösten. Es ist wahr und wir wissen nicht, ob Gott uns schon auf dieser Welt oder erst bei der Auferstehung beim Gericht recht sprechen wird. Aber Jesus weiß immer, was er tut. Wir dürfen ihm vertrauen. Unser Gesetz mag Lücken haben, doch Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen. Manchmal fehlen ja Beweise, aber Gott bringt es ans Licht. Manche Ungerechtigkeit, vielleicht auch in unserem Leben, kann nicht entschädigt werden. Aber bei der Auferstehung wird uns sogar das Böse zum Besten dienen. Wir wissen nicht genau, wenn Gott es machen wird, wenn er recht sprechen wird. Eins möchte ich zum Schluss meiner Predigt uns alle nochmal neu mitgeben. Vergib einfach der Person, die dir Unrecht getan hat. Und die Aussage ist doch so richtig, wenn wir eine Person hassen, vergiften wir nicht sie, sondern uns selber. Ich weiß, wenn es böse zugeht, hat man manchmal schon so Gefühle, oder? Oder seid ihr so brav und fromm und sagt, ich habe das alles im Griff. Ihr kennt doch alle die Emotionen. Jetzt gibt es eins drauf oder was auch immer. Tu deiner Seele etwas Gutes und vergib. Und wenn du kämpfst, vielleicht auch heute Morgen mit Gefühlen des Hasses, der Bitterkeit, ermutige ich dich, hol einfach Gebetsunterstützung. Geh zur Seelsorge, geh zu Geschwistern, geh in deine Kleingruppe, die dich in diesem Prozess auch unterstützen können und werde. Mir ist völlig bewusst, dass das sehr emotional sein kann, wenn großes Unrecht passiert ist in deinem und in deinem Leben. Und vergeben bedeutet ja nicht, dass ich sofort wieder vertraue. Vergeben heißt ja, ich lasse jemand los. Ich verzichte auf mein Recht der Strafe. Wir kennen alle die Situation, jeder von uns hat schon mal einen Sprießli im Finger gehabt. Und das Ding kannst du, wenn der Sprieße drin ist, kannst du den verbinden, wie du willst. Das macht immer weh. Das nützt nichts. Sobald du aber diesen Dorn, diesen Sprießen rausziehst, kann Heilung passieren. Und genauso ist es mit Vergebung. Wenn wir vergeben, kann der Heilungsprozess stattfinden. Und dazu möchte ich sehr ermutigen. Vergeben ist eine Haltung von meinem Herzen. Vertrauen ist eine Sache, die Zeit braucht. Wenn du zum Beispiel häusliche Gewalt erlebt hast, dann hat man das Recht, das bei der Polizei zu melden, auszuziehen, sich zu schützen. Vergeben ist eine Haltung der Liebe, aber Vertrauen in eine Beziehung ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und was ich in der Vorbereitung auch so für mich nochmal so reflektiert hat, manchmal regen wir uns unnötig über Kleinigkeiten auf. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal können doch Kleinigkeiten nerven. Aber wir leben auch in einer Zeit, die ja die Opfermentalität fördert. Aber lerne einfach, über deinen kleinen Ärger im Alltag hinwegzukommen. Geh immer vom Besten aus. Und wenn es einen Konflikt gibt, löse ihn, wenn er klein ist. Such das Gespräch, um Unstimmigkeiten auszuräumen. Lass doch jemand vor, der dir immer mit dem Einkaufswagen gegen das Knie schiebt, wenn er so eilig hat. Dann lass ihn doch vor. Ich habe so für mich persönlich eine Strategie, wenn ich im Zeitdruck habe und im Stress bin, dann stelle ich mich an die Kasse, wo die längste Schlange ist. Viele können das nicht verstehen, wie man an der Kasse entspannen kann. Ich kann das. Dann komme ich runter und weil du kannst an der Aldi, Lidl oder an welcher Kasse auch immer, kannst du Charakterstudien von Menschen machen. Und das macht mir dann Freude. Aber okay. Und vielleicht für die jüngere Generation, Verzicht auf im Facebook oder auf Instagram oder wie die ganz neuen Medien auch immer heißen mögen, auch auf Beleidigung. Du postest was und dann kriegst du einen bösen Kommentar. Reagier nicht drauf. Denn wenn wir es lernen, in Kleinigkeiten zu trainieren, können wir auch in den Stürmen des Lebens Friedensstifter sein. In meiner Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen, die hat mich echt sehr berührt und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Im Jahr 2006 drang ein bewaffneter Mann in die Schule eines Dorfes von den Amish-People. Das sind so Leute, die dem technischen Fortschritt nicht so zugetan sind. Und da kam ein Mann rein, der hat auf Schüler geschossen. 5 Mädchen zwischen 7 und 13 Jahren tötete er. Und zum Schluss hat er sich dann selbst gerichtet. Aber nur wenige Stunden nach dem Attentat besuchte ein Teil des Dorfes die Familie des Mörders. Sie haben denen ihr Beileid ausgesprochen und haben Vergebung angeboten. An der Beerdigung dieses Mörders waren die Hälfte der Anwesenden, die Amischen, die Bewohner dieses Dorfes. Auch die Familien, die ihre Kinder verloren hatten. Sie brachten der Witwe des Mörders und ihren 3 Kindern nichts als Sympathie entgegen. Und diese Vergebungsbereitschaft von diesem Dorf hat natürlich war Gesprächsthema vom ganzen Land. Und ein Jahr später haben 3 Soziologen ein Buch über die Ereignisse geschrieben. Und ihr Fazit? Nur ein tiefes Nachdenken darüber, wie Jesus seinen Feinden vergeben hatte, konnte den Amischen die Fähigkeit geben, in einer solchen Tragödie ebenfalls zu vergeben. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Nummer 5, Vers 10 steht, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also Gott ist ja auch großzügig zu uns, deshalb dürfen wir auch großzügig sein. Und wir wissen, Jesus will uns retten vor dem Gericht. Und Gott macht jedem von uns ein Friedensangebot. Und falls jemand heute da sein sollte, der Vergebung von Sünde benötigt und es auch in Anspruch nehmen will, dass Jesus ihm da hilft und dass Jesus ihn rettet, dann dürfen wir jetzt miteinander aufstehen und beten. Und ich denke, wir beten miteinander. Jesus, mir ist bewusst geworden, dass ich ohne dich gelebt habe und getrennt von dir bin. Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und wenn das jemand vielleicht zum ersten Mal heute gebetet hat, das Ministry-Team wird nachher am Kreuz stehen, dort kannst du das festmachen. Wenn du Gebet brauchst, weil du Unterstützung brauchst beim Vergeben, das Ministry-Team wird für dich beten und Gott wird dir Wege zeigen, wie du das machen kannst. Da möchte ich herzlich dazu einladen. Also wenn ihr oder krank seid, eine Not habt, geht zum Ministry-Team, die beten gerne mit euch. Das ist so, was wir da gerne tun möchten. Ich möchte zum Schluss aber euch noch den Frieden Gottes anbefehlen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir Friedensstifter sein dürfen, dort, wo wir leben. Herr, danke, dass wir so reagieren wie in David, dass wir so reagieren, wie du selbst reagiert hast, Herr, dass wir nicht Rache üben, dass wir das nicht selbst in die Hand nehmen, aber dass wir durch die Ungerechtigkeiten in unserem Leben nicht passiv werden, sondern Herr, dass wir dir das übergeben, dass wir Trost und Hilfe bei dir suchen dürfen. Danke, dass du mit uns gehst, auch an diesem Tag, an diesem Sonntag und dass du uns mit deinem Frieden beschenkst, auch in der kommenden Woche. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns liebst. Und danke, weil deine Liebe unser Herz getroffen hat, weil deine Liebe uns, dass du wegen Liebe bist du ans Kreuz gegangen. Und danke, dass wir auch den Menschen, die Unrecht getan haben, dass wir denen vergeben dürfen, damit unser Herz heil wird und heil bleibt. Und Herr, du kennst jeden Einzelnen, wie in der Frage steht. Hilf uns, dass wir in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserer Familie einen Unterschied machen und Friedensstifter sind. Herr, dass dein Friede uns begleitet, der ja höher ist als alle menschliche Vernunft. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Herr, wir haben dich so nötig. Wir möchten es nicht aus eigener Kraft tun, sondern mit deiner Hilfe, Jesus. Ich danke dir, dass du den Friede führst, den in unser Herz eingezogen bist und dass du unsere Herzen berührt hast. Auch heute Morgen danke, dass wir dir alle Ehre geben dürfen, dass wir Danke sagen dürfen, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Friedefürst bist und dass wir mit deinem Frieden einen Unterschied machen dürfen dort, wo wir leben. Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir zum Schluss noch Gott wirklich ein Loblied singen und ich möchte euch auch die Gelegenheit geben, ein Opfer einzulegen, natürlich ein freiwilliges, um die Gemeindearbeit zu unterstützen und wünsche euch eine gute, gelingende und eine friedensstiftende Woche. Der Herr mit euch.